Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Infomagazin, produziert von Radio Dreieckland. In der heutigen Ausgabe am Donnerstag, den 6. Februar 2014, begleitet euch Mathieu. In der kommenden halben Stunde wird es um folgenden Themen gehen. Türkisches Parlament beschließt Zensurgesetz fürs Internet. Pizzeria Anarchia in Wien räumungsbedroht. Und Europäisches Parlament fordert Kommission zu ambitionierteren Klimazielen auf. Doch zunächst die Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Freiheit ist uns nicht von Natur aus gegeben, wir müssen sie jeden Tag erkämpfen, erklärten die beiden Mitglieder des russischen Frauenkunstkollektivs Pussy Riot, Nadesha Nadia Tolokonikova und Maria Masha Aljokina, gestern Abend auf dem Konzert Bringing Human Rights Home von Amnesty International in New York. Weiter hieß es, was wir wollen, ist ein freies Russland, ein Russland ohne Putin. Im russischen Sotschi beginnen morgen die Olympischen Winterspiele. In der internationalen Kritik steht seit Monaten Putins homophobe Gesetzgebung. Die Organisation Reporter ohne Grenzen bezeichnete freie Meinungsäußerung als schwierigste Disziplin bei den Olympischen Spielen. In Sachen Pressefreiheit steht das Land im internationalen Ranking weit hinten. In einem offenen Brief äußerten sich nun auch 200 prominente SchriftstellerInnen aus 30 Ländern kritisch gegen Putins Gesetze gegen homosexuellen Propaganda und Blasphemie. Unmittelbar vor Beginn des sportlichen Großereignisses im Norden des Landes warnten die USA russische Flughäfen und Fluggesellschaften vor Sprengstoff, der als Zahnpasta getarnt sein könnte. Nach mehreren Drohungen gab es erst im Dezember letzten Jahres ein Selbstmordattentat mit 34 Toten, 700 Kilometer entfernt von Sotschi.
Erdogans Rückzieher. Die Baupläne im Gezi-Park sind offenbar Geschichte. Nach Angaben der Zeitung Neues Deutschland ist der Neubau einer Kaserne nicht mehr Teil der Planungen der Stadtverwaltung. Das zeigten Entwürfe, die Istanbuls Stadtoberhaupt Kadir Topas gestern für den Taksim-Platz und den nahen gelegenen Gezi-Park vorlegte. Im Sommer letzten Jahres entstand aus dem Protest gegen die Baupläne, der zunächst vor allem von Umweltschützerinnen organisiert wurde, eine landesweite Bewegung. Aktivistinnen protestierten gegen Polizeigewalt und die Politik der Regierung Erdogans insgesamt. Es wurden 6 Menschen getötet sowie Tausende verletzt. Nach den neuen Plänen seien so viele Bäume und Grün wie möglich vorgesehen, erklärte Stadtoberhaupt Topas. Allerdings gibt es die Befürchtung, dass das Ganze Propaganda für die Kommunalwahl im März und die Präsidentschaftswahl im Sommer sei. Erdogans Regierung hat seit dem Korruptionsskandal, der massenweise Rücktritte, Entlassungen und Versetzungen mit sich zog, ein schwerwiegendes Imageproblem.
Urlaubs- und Weihnachtsgeld für Rentnerinnen und Rentner. Die Banco de Portugal, BDP, wird PensionärInnen das 13. und 14. Monatsgehalt aus dem Jahr 2012 plus Zinsen zurückerstatten. Befolgt damit ein Urteil des Arbeitsgerichtes in Lissabon. Das Verfassungsgericht hatte zuvor das Haushaltsgesetz, welches Kürzungen in Beamtengehältern, Renten und Sozialhilfe vorsah, für verfassungswidrig erklärt. Gleichzeitig legte es aber fest, dass die Konsequenzen nicht etwa die weitere volle Auszahlung dieser Gelder bedeuteten. Mit anderen Worten, es gab damit grünes Licht für Rentenkürzungen. Pensionierte Lehrerinnen und Lehrer bekommen derzeit noch monatlich 600 Euro Rente. Ab März sieht der Haushaltsplan 2014 weitere Kürzungen vor.
Polizei in der EU will Autos ferngesteuert stoppen. Schon bei kleinen Vergehen sollen Fahrzeuge aus der Ferne angehalten werden können. Die Arbeitsgruppe NLETS empfiehlt, eine technische Vorrichtung serienmäßig in jedem in der EU zugelassenen Neuwagen zu verbauen. Bereits 2016 könnte ein entsprechendes Gesetz auf den Weg gebracht werden. Kritikerinnen befürchten Missbrauch.
Heute ist der internationale Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung. Im Plenum des Europäischen Parlaments wird das Thema heute angesprochen. Nach Angaben der Abgeordneten Estrela werden jedes Jahr 3 Millionen Mädchen beschnitten. Meistens wird der Eingriff bereits im Alter von 2 oder 3 Jahren durchgeführt. Auch in einigen EU-Mitgliedstaaten. Katharine Kunze von Terre des Femmes im Gespräch mit Radio Blau Leipzig.
Weibliche Genitalverstümmelung wird ja gemeinhin oft zu Unrecht als afrikanisches Problem verstanden. Tatsächlich ist das aber ein weltweites Phänomen. Also auch in Deutschland findet Genitalverstümmelung vermutlich statt. Man muss vermutlich sagen, weil es einfach noch keine Gerichtsverfahren gab und keine Anzeigen. Aber es gibt Frauen, die hier in Deutschland aufgewachsen sind, genitalverstümmelt sind, das Land noch nie verlassen haben. Aber vor allem und am stärksten und am besten erforscht ist es in den Subsahara-Ländern, wo es teilweise Quoten von über 90% der Frauen gibt, die davon betroffen sind.
Eines der letzten unabhängigen Gemeinschaftsradios Ungarns droht zu verstummen. Das Budapester Zivilradio steht vor dem Aus. Rund 150 Freiwillige und Aktivistinnen senden derzeit dort. Das von der EU harsch kritisierte neue Mediengesetz sieht keine weitere finanzielle Unterstützung für das Gemeinschaftsradio vor. Akos Cehati, Geschäftsführer von Civil Radio in Budapest, im Gespräch mit Radio Bern Rabe.
Du musst insgesamt 13 Kriterien erfüllen, um von den Medienbehörden als Gemeinschaftsradio oder Fernsehen anerkannt zu werden. Ein Kriterium zum Beispiel ist, dass du mindestens 75% der Sendezeit für Service-Public-Inhalte reservieren musst. Was Service-Public-Inhalte genau sind, ist im Gesetz sehr schwammig definiert.
Am Abend des gestrigen Mittwochs hat das türkische Parlament ein Gesetz beschlossen, das vorgeblich dem Schutz von Jugendlichen und Kindern im Internet dienen soll. Beobachter und Beobachterinnen vermuten hingegen, dass es ein weiterer Schritt sein soll, um die Medien unter die Kontrolle der Regierung Erdogan zu bringen. Gerade das Internet erwies sich bei den Gezi-Protesten im vergangenen Sommer und bei den Korruptionsskandalen im Dezember als eine Schwachstelle der Regierung. Bevor wir dem in einem Gespräch mit Gürkan Öztürkan von den türkischen Piraten weiter nachgehen, erst einmal ein kleiner Blick darauf, wie die Mediendominanz der Regierung in der Türkei zustande gekommen ist.
Im April 2007 kauft Berat Albayrak für 1,1 Milliarden Dollar die Sabah Medien, bestehend aus dem Fernsehsender ATV, einem Radiosender, 8 Zeitschriften und 5 Zeitungen, darunter das Flaggschiff Sabah, der Morgen. Das Geld haben dem 26-jährigen Geschäftsmann 2 staatliche Banken geliehen. Auch der Emir von Katar hat sich beteiligt. Besondere Eigenschaft des jungen Geschäftsmannes, der zuvor nicht im Mediengeschäft tätig war, er hat Erdogans Tochter Esra geheiratet. September 2008. Die Doğan-Medien berichten über einen Prozess in Frankfurt, bei dem Mitarbeiter eines islamischen Hilfsvereins wegen der Veruntreuung von Spendengeldern angeklagt sind. Das Geld könnte teilweise in den Aufbau regierungsnaher Medien in der Türkei geflossen sein. Am Vorabend der Urteilsverkündung ruft Erdogan zum Boykott der Doğan-Medien auf. Die Rechnung wird den Doğan-Medien wenig später präsentiert. Das Finanzamt erhebt Nachforderungen, die zusammen mit satten Bußgeldern und Zinsen zu einer Gesamtforderung in Höhe von damals 2,2 Milliarden Euro führen. Der Handel mit den Aktien der Mediengruppe muss zeitweise ausgesetzt werden, der Konzern wird aufgelöst. Mehrere Tageszeitungen, darunter die Massenblätter Hürriyet und Milliyet und 2 wichtige Fernsehkanäle, wechseln den Besitzer.
Interessiert am Kauf von Medien wie an Neugründungen, sind vor allem Geschäftsleute, die mit dem Staat Geschäfte machen wollen. Wo die soziale Kontrolle durch Medieneigentümer nicht reicht, droht eine Anklage wegen Terrorismus. Die Türkei ist seit Jahren das Land mit den meisten inhaftierten Journalisten weltweit. Anfang November wurden 3 Journalisten und eine Journalistin zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Vorsitzende der türkischen Journalistengewerkschaft, Ercan İpekçi, berichtete Radio Dreieckland.
Bei dem gestrigen Verfahren wurde gegen 5 Journalisten verhandelt. 2 von ihnen, Füsun Erdogan und Bayram Namaz, waren in Untersuchungshaft. Sedat Cenolu, İbrahim Çiçek waren zwischen 2011 und 2012 aus der U-Haft entlassen worden. Gestern haben 4 dieser 5 Journalisten eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommen. Füsun Erdogan, Bayram Namaz, İbrahim Çiçek und Ziya Ulusoy, Sedat Cenolu hat 7 Jahre und 6 Monate Gefängnisstrafe bekommen.
Şimdi Türkiye'de bir basın ifade özgürlüğü sorunu var. Hapiste şu anda 62 gazeteci var. 150'den fazla gazeteci de 2009 yılından bu yana.
Es gibt in der Türkei ein Problem mit der Pressefreiheit. Derzeit befinden sich 62 Journalisten im Gefängnis. Mehr als 150 Journalisten wurden seit dem Jahr 2009 inhaftiert und später wieder freigelassen. Aber ihre Prozesse gehen weiter. Auch sie sind von Gefängnisstrafen bedroht.
Nun zu dem neuen Gesetz. Hauptkritikpunkte sind, dass nun Webseiten auch ohne Gerichtsbeschluss gesperrt werden können, dass die Regierung auf diese Weise Zensurbefugnisse bekommt, die sie bei anderen Medien nicht hat. Das wird ganz grotesk, wenn ein gedruckter Artikel auch im Internet veröffentlicht wird und dann der Zensur unterliegt, die bei gedruckten Seiten nicht anwendbar ist. Ebenfalls ohne Einschaltung der Justiz soll der Staat auch darauf Zugriff bekommen, welche Webseiten die Internetnutzer aufgerufen haben und welche Begriffe sie in Suchmaschinen eingegeben haben. Die entsprechenden Daten sind auf 2 Jahre zu speichern. Radio Dreieckland sprach mit Gürkan Öztürkan von der türkischen Piratenpartei über das neue Internetgesetz. Bisher haben sich die türkischen Piraten erst als Verein gegründet, denn neue Parteien haben es in der Türkei aufgrund der 10%-Hürde für den Einzug ins Parlament schwer. Das hindert die türkischen Piraten und Piratinnen nicht daran, bei Protesten gegen die Internetzensur und andere Missstände kräftig mitzumischen. Nun das Gespräch mit Gürkan Öztürkan.
Sansürle ilgili olan yasa öncelikle çocukların ve gençlerin korunmasına odaklanmışken,
das Zensurgesetz wird mit dem Schutz von Kindern und Jugendlichen begründet, doch es kann sehr wohl zur Begrenzung der Meinungsfreiheit eingesetzt werden. Deshalb sind wir gegen dieses Gesetz. Natürlich nehmen wir den Schutz von Kindern und Jugendlichen sehr ernst, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das Gesetz politisch missbraucht wird, ist sehr hoch.
Also Sie meinen, dass neben den Kindern vor allem der Staat bzw. eine Partei geschützt werden soll? Bu demek istiyor musun?
İlk ortaya çıkış şekli pedofiliye karşı bir yasa gibi görünüyordu. Fakat bundan oldukça siyasi bir mekanizmaya dönüştü.
In der Art, wie es zuerst angekündigt wurde, sah es sehr nach einem Gesetz gegen Pädophilie aus. Aber dann wurde es so ziemlich in ein politisches Instrument verwandelt und mit der Erneuerung des Gesetzes können nun die Blogs von Leuten, die sich im Internet politisch äußern, blockiert werden. Die Blockade funktioniert auch nur in der Türkei, das heißt, wenn es einen problematischen Inhalt gibt, dann bleibt er erhalten. Das heißt, es wird kein Problem gelöst, nur das Erreichen von Nachrichten und Informationen in der Türkei wird verhindert.
Wie funktioniert das? Wer trifft die Entscheidungen? Auf welchem Weg wird blockiert?
Früher wurde der Zugang zu Webseiten auf Gerichtsbeschluss blockiert. Nach dem neuen Gesetz ist kein Gerichtsbeschluss mehr notwendig. Experten können den Zugang innerhalb von 4 Stunden blockieren, auch wenn dagegen ein Gericht angerufen wurde. Aber es gibt folgendes Problem. Innerhalb dieser 4 Stunden, sogar innerhalb weniger Sekunden, kann ein Inhalt auf jede beliebige Plattform übertragen werden. Zum Beispiel wurden die letzten Korruptionsvorwürfe innerhalb von Sekunden über Facebook etc. weiterverbreitet. Also die Zensur ist nicht erfolgreich und zielt nur auf Verlangsamung. Aber man kann nicht alle Veröffentlichungen verhindern.
Sansürleme uygulaması aslında başarısız bir uygulama ve sadece yavaşlatmaya yönelik. Ama asla herhangi bir şekilde bilginin yayılmasını engelleyebilen bir şey değil.
Und wenn etwas in einer Zeitung bereits gedruckt wurde, kann seine Verbreitung im Internet dann verhindert werden?
Evet. Yani bu haber kaynakları için de aynı şekilde geçiyor.
Ja, und das gleiche gilt auch für Nachrichtenquellen. Noch vor der Verabschiedung des Gesetzes wollten sie, dass der Inhalt einer Anfrage eines Abgeordneten der Opposition aus den Nachrichten entfernt wird. Das heißt, es wurde Druck gemacht, nachdem eine Nachrichtenquelle die Aussage eines Abgeordneten der Opposition nicht verbreitet wurde.
Bu hem basın özgürlüğüne, hem ifade özgürlüğüne, hem haber alma özgürlüğüne karşı yapılmış bir müdahaledir.
Das ist ein Eingriff in die Pressefreiheit, in die Meinungsfreiheit und in die Freiheit der Nachrichtengewinnung.
Das war ein Beitrag von Kollegen Jan zum türkischen Zensurgesetz fürs Internet, das am gestrigen Mittwoch vom türkischen Parlament verabschiedet wurde. Die Pizzeria Anarchia in Wien ist seit dem gestrigen Mittwoch unmittelbar räumungsbedroht. Gegen diese mögliche Räumung protestieren die AktivistInnen der Pizzeria. Kollegin Laura hat sie interviewt.
Die Pizzeria Anarchia gibt es seit etwas mehr als 2 Jahren. Und wenn ich richtig informiert bin, war das aber damals keine Besetzung im klassischen Sinne, sondern ihr wart eigentlich dem Vermieter sogar recht willkommen. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Der hat uns halt im Endeffekt, war sein Plan, dass er uns reinholt, um mit uns halt die Altmieter zu vertreiben. Wir haben für ein halbes Jahr einen Nutzungsvertrag gekriegt. Mhm. Und ja, für uns war halt klar, wir wollen die Altmieter halt nicht rausekeln und haben uns im Endeffekt mit ihnen solidarisiert. Und ja, unterstützen wir sie, indem wir auch da bleiben. Und ja.
Also dazu vielleicht noch als Ergänzung, das ist das Haus gehört einer Firma, die 2 Leuten gehört, die alle möglichen Häuser in Wien kaufen, die leer, also die fast leer sind, wo halt noch wenige Leute drin sind. Und wir halt versuchen, die letzten Mieter mit irgendwie unbefristeten Verträgen, die eigentlich schwer kündbar sind, noch rauszubekommen. Und die versuchen halt immer so eine Mischung aus psychologischem Druck, Sabotage und dann Klagen. Also das ist halt in dem Fall auch so gewesen.
Und da solltet ihr quasi...
Wir haben natürlich offen gesagt, die haben soziale Wärme quasi vorgegaukelt, aber uns war das eigentlich von Anfang an klar und später haben sie es vor Gericht auch zugegeben, dass das ihre Motivation war.
Und genau, ihr habt euch quasi auf dieses Spielchen dann erstmal eingelassen, aber dann auch irgendwann klar gemacht, dass ihr nicht vorhabt, dann da zu dem angekündigten Termin wieder auszuziehen. Oder wie hat sich das dann weiterentwickelt?
Ja, genau so eigentlich. Also wir sind als am Ende der Vertragslaufzeit geblieben und haben dann alles, was wir bis dahin über diese Firma gesammelt haben, an Informationen halt in die Öffentlichkeit gebracht und relativ viel Wirbel gemacht und dann so knapp einen Monat danach haben sie dann halt versucht, uns mit Bauarbeitern und Privatdetektiven selbst aus dem Haus zu werfen und es hat dann zum Glück nicht geklappt, weil wir relativ schnell relativ viele Leute mobilisiert haben und die Polizei sich auch in dieser Situation relativ neutral verhalten hat.
Das heißt, ihr seid nicht raus, sondern habt das Haus als gemeinschaftlich genutzten Raum gefüllt, sage ich mal. Was lief denn da jetzt so die letzten 2 Jahre? Also ich weiß von der Pizza am Sonntag, da war ich auch schon, das ist sehr lecker und toll. Und was habt ihr sonst noch so gemacht?
Ja, ansonsten, es gibt ganz viele Veranstaltungen, eben Buchbinder-Workshop, es ist jetzt die Flickerei bei uns, das ist ein Fahrrad, also Selbstreparatur-Fahrrad-Werkstatt und am Dienstag haben wir Kino, es gibt alle paar Wochen bei uns Konzerte oder Infovorträge. Ja, alles Mögliche, ganz, ganz viel.
Genau, jetzt hat sich ja die Situation irgendwie vor kurzem geändert und ihr habt einen Bescheid bekommen, dass ihr zum 5. Februar, also es war gestern, ausziehen sollt. Der Forderung seid ihr natürlich nicht nachgekommen, sondern habt auch für gestern noch eine Demo organisiert. Vielleicht könnt ihr da noch kurz was dazu sagen. Also wie viele Leute waren da gestern da?
Also ich schätze mal sowas wie 250 Leute ungefähr waren da und es war echt sehr gute Stimmung. Wir haben eigentlich ziemlich kurzfristig dafür mobilisiert, also dafür war das ganz ganz gut, die Größe und die Stimmung war extrem gut. Wir sind halt hier hauptsächlich durch den Bezirk gezogen irgendwie und ja, also das war eigentlich ein ziemlich gutes Zeichen irgendwie. Und es waren auch einige Leute, die bis da nie in der Pizzeria waren auf der Demo und sind danach dann auch mal reingekommen und so. Also es gibt auf jeden Fall wieder mehr öffentliche Aufmerksamkeit da durch diese Geschichte.
Könnt ihr noch kurz ein bisschen mehr erklären, so zum Rechtlichen oder wie das jetzt weitergeht? Also ihr habt den Bescheid bekommen, auszuziehen. Widersetzt euch dem sozusagen? Was ist jetzt der nächste Schritt?
Der nächste Schritt ist, dass jetzt ab diesem Zeitpunkt der Eigentümer oder die Eigentümer zum Gerichtsvollzieher gehen können und beantragen können, dass sie gebannt werden. Und wie lange der Prozess genau dauert, bis wir dann einen Brief vom Gerichtsvollzieher kriegen, sieht man nicht genau. Minimum mit in der Rechnung sind 2-3 Wochen, aber es kann auch durchaus mehr werden. Also, dann kommt halt irgendwie, also wenn der reguläre Weg beschritten wird, kommt ein Brief vom Gerichtsvollzieher mit einem Datum. Und dann werden wir halt zu dem Datum auf jeden Fall hier mobilisieren. Aber da bin ich sicher, dass die wirklich an den Tag wollen.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Also das ist ja wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, aber habt ihr so Erfahrungswerte vielleicht oder womit kann man da jetzt rechnen in Wien, wie lange sich sowas hinzieht? Ist schwer zu sagen wahrscheinlich, ne? Aber vielleicht habt ihr ja so eine interne Einschätzung.
Keine Ahnung, wie lange sich das zieht.
Ja. Also im Prinzip ein Prozess, der rechtlich genauso ist, wie wenn jemand aus seiner Wohnung rausfliegt, weil er die Miete nicht zahlt oder so, oder nicht regelmäßig genug die Miete zahlt. Aber es kann schon sein, dass die Polizei uns wie ein besetztes Haus behandelt, auch wenn das rechtlich sozusagen aus deren Sicht gar nicht so ist. Also weil der Paragraph Besetzung gilt nur, wenn der Eigentümer am Anfang mal nicht zugestimmt, also am Anfang nicht zugestimmt hat, die Leute reinnehmen. Also müssen sie sich theoretisch an diesen Vorgang halten, aber es gibt keine vergleichbaren Fälle in Wien in den letzten zwei Jahrzehnten oder so, wo Leute so eine politische Besetzung quasi gemacht haben, aber diese rechtliche Situation hatten. Also schwer zu sagen, was da passiert.
Dann danke ich euch für diesen kleinen Eindruck und wünsche euch alles Gute und viel Durchhaltevermögen auf jeden Fall für die nächste Zeit.
Ja, vielleicht noch, wir freuen uns sehr, wenn uns Leute besuchen kommen. Also wenn Leute jetzt oder in den nächsten Wochen vorbeikommen und uns unterstützen wollen oder einfach mal den Ort sehen wollen, bevor er vielleicht verschwindet.
Das hoffe ich doch, dass wir da vielleicht auch ein kleines bisschen dazu beitragen können. Die Pizza kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, will ich nochmal sagen.
Die räumungsbedrohte Pizzeria Anarchia befindet sich in der Mühlfeldgasse 12 in Wien. Das Europaparlament hat am gestrigen Mittwoch für einen Entschließungsantrag gestimmt, der die Kommission zu einer ambitionierteren Zielsetzung für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 auffordert. Für das Jahr 2020 hat sich die EU zu den berühmten 3x20-Zielen verpflichtet, das heißt 20% erneuerbare Energien im Energiemix, 20% mehr Energieeffizienz und 20% weniger Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Jahr 1990. Gegenwärtig beraten Europäische Kommission, Europaparlament und EU-Rat über die weitere Zielsetzung bis 2030. Die Kommission hatte Mitte Januar einen Vorschlag für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 mit zwei Hauptzielen eingereicht, wonach die Treibhausgasausstoße im Vergleich zu 1990 um 40% reduziert werden sollten und erneuerbare Energien 27% des europäischen Energiemixes betragen sollten. Der Bericht des Europaparlaments über die Klima- und Energiepolitik, der gestern angenommen wurde, fordert eine ambitioniertere Zielsetzung für das Jahr 2030. Neben der von der Kommission vorgeschlagenen Reduzierung um 40% der Treibhausgasemissionen sollte 30% erneuerbare Energien im Energiemix angestrebt werden, sowie 40% mehr Energieeffizienz im Vergleich zu 1990. Berichterstatterin war die Christdemokratin Anne Delvaux. Die Grünen hatten in der Debatte am Dienstag für noch deutlich ambitioniertere Klimaziele plädiert als die im Entschließungsantrag enthaltenen Ziele. Kurz nach dem Ergebnis der Abstimmung im Europaparlament sprachen wir mit dem niederländischen Europaabgeordneten der Grünen, Bas Eickhout.
Das Parlament hat für den Bericht über die EU-Klima- und Energiepolitik gestimmt, der von Abgeordneten der Konservativen und Christdemokraten vorgestellt wurde. Wie ist Ihre Reaktion auf diese Abstimmung?
Ich glaube, es war letzten Endes eine gute Abstimmung. Klar, von einer grünen Perspektive aus gesehen, hätte es bei manchen Punkten besser und ehrgeiziger sein können. Aber das Europäische Parlament gibt jetzt damit ein Zeichen, dass Europa künftig und auch nach 2020 besondere Politiken braucht, was Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Treibhausgasminderung angeht. Diese drei Ziele, die momentan das Herzstück der europäischen Politik sind, sollten also nach 2020 weiter verfolgt werden. Und das ist ein sehr wichtiges Zeichen vom Parlament. Denn das war nicht der Fall im Vorschlag der Kommission.
Also hat die grüne Fraktion diesem Bericht zugestimmt, selbst wenn die Ziele nicht so hoch gesetzt wurden, wie es die grüne Parlamentsfraktion gewünscht hätte?
Ja, klar wissen wir, dass wir für das Klima mehr brauchen. Aber es ist sehr wichtig, dass wir diese drei Ziele haben. Deshalb entschieden wir uns Grünen, diesen Bericht zu unterstützen. Denn damit fordert nun das Europäische Parlament diese drei Ziele.
Welche Parlamentsfraktionen haben also für diesen Bericht gestimmt?
Letzten Endes haben die Grünen diesen Bericht unterstützt, die Sozialdemokraten, die gesamte linke Seite des Parlaments. Eine Mehrheit der Liberalen haben es auch unterstützt. Die Christdemokraten waren vollkommen gespalten. Auch die deutschen CDU-Mitglieder waren intern gespalten.
Die Grünen wollten verbindliche Ziele für diese EU-Klima- und Energiepolitik. Wie können diese Ziele wirklich verbindlich sein? Ich meine, sie sind ziemlich abstrakt. Kann sich die Kommission, das Europäische Gerichtshof oder irgendeine andere Institution Politiken widersetzen, die gegen diese Ziele gehen?
Nein, das ist etwa das Gleiche wie mit den Zielen für 2020. Zum Beispiel wird das Ziel der EU für erneuerbare Energien auf der Ebene der Mitgliedstaaten rechtlich umgesetzt. Jeder Mitgliedstaat bekommt ein eigenes Ziel für erneuerbare Energien. Und als Ganzes bringt es 20% erneuerbare Energien für die EU. Das Parlament hat nun erklärt, dass diese Herangehensweise bis 2030 beibehalten werden soll. Das bedeutet ein EU-Ziel von 30%, was auf der Ebene der Mitgliedstaaten zu differenzierten Zielvorgaben für die Entwicklung von erneuerbaren Energien führt. Der nächste Schritt wird es sein, dies rechtlich umzusetzen. Noch ist es kein verbindlicher Bericht, aber das ist der gegenwärtige Standpunkt des Parlaments. Im März werden alle EU-Regierungschefs inklusive Frau Merkel zu einem Gipfel in Brüssel zusammenkommen und unter anderem dieses Thema besprechen. Und sie werden dann Stellung beziehen müssen. Je nachdem, was sie entscheiden werden, kann die Kommission nachher anfangen, Richtlinien vorzuschlagen, also legislative Vorschläge machen. Nach deren Verabschiedung wird es rechtlich verbindlich sein.
Nochmal zu diesem rechtlich verbindlichen Charakter. Was passiert beispielsweise jetzt bei den Zielen bis 2020, falls ein Mitgliedstaat seine Zielvorgabe bis 2020 nicht erreicht? Sind Sanktionen vorgesehen oder andere Mittel, die es tatsächlich für jeden Mitgliedstaat rechtlich verbindlich machen?
Ja, allerdings. Alle Mitgliedstaaten müssen ihre Zielvorgaben einhalten, insbesondere für die erneuerbaren Energien. Und es stimmt, wenn sie diese nicht ausreichend einhalten, könnte es letzten Endes zu einem hohen Bußgeld führen, was sie der Europäischen Kommission zahlen müssten. Natürlich werden wir nur kurz vor 2020 sehen, welche Staaten die Ziele einhalten und welche nicht. Aber letzten Endes, wenn diese Ziele 2020 nicht erreicht werden, wird die Kommission Bußgelder gegen diese Mitgliedstaaten verhängen.
Neben dieser drei Zielen Schlagzeile für Energieeffizienz, Treibhausgasminderungen und erneuerbare Energieanteil, welche weiteren Entscheidungen können in diesem Energie- und Klimarahmen getroffen werden?
Dies wird Auswirkungen darauf haben, wie das Emissionshandelssystem aussieht. Es hat Auswirkungen darauf, welche Ziele der Transport- und der Landwirtschaftssektor erhalten werden, wie die Ziele für erneuerbare Energien umgesetzt werden. Es wird Folgen für das Wohnungswesen haben, was die Energieeffizienz angeht. Es wird tatsächlich die Richtung der gesamten europäischen Wirtschaft nach 2020 bestimmen. Aber das wird nur dann geschehen, wenn die Kommission diesen legislativen Vorschlag unterstützt. Deswegen muss sie wissen, wofür das Europäische Parlament steht. Und das weiß sie nun auch. Und der nächste Schritt wird im März sein, wenn alle Staats- und Regierungschefs über dieses Thema beraten werden.
Die Ziele für 2020 wurden dafür kritisiert, dass sie zu niedrig gesetzt wurden. Wie weit sind wir denn momentan auf dem Weg zu diesen Zielen für 2020?
Sie wurden offensichtlich zu niedrig gesetzt. Zum Beispiel das Ziel, die Treibhausgase bis 2020 um 20% zu reduzieren. Gegenwärtig ist die EU als Ganzes bereits bei -18%. Also hat die EU bereits fast das Ziel erreicht, was sie 2020 erreichen sollte. Das zeigt deutlich, dass diese Klimaziele keine wirkliche Neuerung einführen. Momentan nutzt der Emissionshandel überhaupt nichts. Da die EU momentan ihre Ziele erreicht, gibt es überhaupt keine Knappheit auf dem Markt. Das bedeutet, dass man Emissionszertifikate kaufen kann. Sie sind sehr billig. Der Sinn eines Emissionshandelssystems ist es aber, dass Unternehmen überlegen müssen, will ich mehr Zertifikate kaufen, um mehr CO2 ausstoßen zu können, oder will ich in Innovation investieren? Und das ist die Entscheidung, die wir wollen. Aber wenn der CO2-Preis so niedrig ist, dann kaufen Sie mehr Zertifikate. Denn die sind sowieso billig. Momentan sind die EU-Ziele so niedrig gesetzt, dass der CO2-Preis bei 5 Euro je Tonne liegt. Das ist nichts, Das beweist, dass die EU-Klimaziele momentan nicht ehrgeizig genug sind.
Somit kommen wir auch zum Ende des heutigen Fokus Europa Magazins. Die GEMA-freie funkige Musik kam heute von Drunk Souls aus Frankreich. Am Mikrofon und verantwortlich für die heutige Sendung war Mathieu.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.